Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Szene. Wer den Film Und täglich grüßt das Murmeltier gesehen hat, der wird den Song nie vergessen. Sonny und Cher mit I've Got You, Babe. Der arme Bill Murray muss da jeden Morgen diesen Song aufs Neue hören, bis er endlich einen Ausweg aus der Routine findet. Cher hat ihn gefunden. Nach diesem Hit kamen viele weitere. Wir gratulieren ihr gleich zum 80. hier im Kompressor. Und wir klären Sie auf, ob es wirklich gelungen ist, Dinosaurierleder aus T-Rex-DNA zu züchten und als Handtasche zu verarbeiten. Herzlich willkommen. Die Frau, die optisch niemals altert, feiert heute ihren 80. Geburtstag. Cher, Sängerin, Schauspielerin, Gesamtkunstwerk. Sie ist die einzige Sängerin, die in 6 aufeinanderfolgenden Jahrzehnten einen Top-10-Hit landen konnte. Und man staunt, wie Cher es schafft, sich weiterhin fit zu halten. Mia von Hirsch mit einem Rückblick auf diese beispiellose Karriere.
Cher steht für Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und künstlerisches Wirken gegen alle Widerstände. In ihrer über 60 Jahre langen Karriere hat sie Emmys, Grammys und sogar einen Oscar gewonnen. Ihren Durchbruch hat die damals 17-jährige Cher mit I Got You, Babe, gesungen im Duo mit Sonny Bono. I got you, babe. I got you, babe. Der Song läuft 1965 nicht nur in Radios in ganz USA und Großbritannien rauf und runter, er findet seinen Weg auch in Serien und Filme. Sie und Sonny Bono werden zu Amerikas Lieblingspärchen in der Fernsehshow The Sonny and Cher Comedy Hour. It was a B-A-M-P-Vamp. Trotz des gemeinsamen Erfolgs beutet Ehemann Sonny sie finanziell aus, erzählt sie beim Sender CBS.
Sonny gehörten 95% der Firma und seinem Anwalt 5%. Und sie hieß Cher Enterprises. Aber mir gehörte nichts. Und wir haben 12 Jahre zusammengearbeitet.
Er sei über die Jahre nicht der Einzige gewesen, der ihr unfair mitgespielt habe. Gerade Frauen und People of Color seien früher oft über den Tisch gezogen worden. Von Musiklabels sowie Managern.
I have never had luck.
Ich hatte nie Glück mit Männern und Geld. Es scheint, ich sei eine Zielscheibe.
In den 70ern beginnt sie zu schauspielern und fühlt sich wegen ihres Popstar-Images in der Branche nicht ernst genommen. Über ihre privaten Herausforderungen schreibt sie in ihrer Autobiografie. Ihre Ehen gehen in die Brüche und sie hat mehrere Fehlgeburten. Trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen.
Ich habe mich wie ein Autoscooter gefühlt. Man fährt gegen die Wand. Und entweder man bleibt dort stehen oder man fährt gegen die Wand und fährt in diese Richtung.
Das sagt sie im Podcast von Dax Shepard. Schon als Kind macht sie einiges mit. Damals habe sie mit ihrer Mutter in Armut und prekären Verhältnissen gelebt.
Einmal fuhren wir im Auto und sie sagte, Cher, ich weiß gar nicht, wie wir die Miete bezahlen sollen. Was meinst du? Und ich dachte nur, wie soll das denn klappen?
Das erzählt Cher im Sender CBS. Sie macht weiter, trotz Misserfolgen und Widrigkeiten. Cher taucht in etwa 20 Kinofilmen auf und gewinnt 1988 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Mondsüchtig. Musikalisch wird sie zur Goddess of Pop, macht 1998 den Audioeffekt Autotune groß mit Believe. Und hat als Solokünstlerin mehrere Jahre Shows in den 2010ern in Las Vegas. Ihre Fans feiern sie nicht nur für ihre Kunst. Cher tritt für die Rechte von Menschen in der LGBTQ-Szene ein, lässt Drag Queens in ihren Shows auftreten und gilt als Ikone der queeren Community. Und sie behält ihren Humor.
Schaust du dich an oder hörst du deine Musik?
Ich bin kein großer Cher-Fan,
verrät sie der BBC. Auch mit 80 Jahren ist Cher weiter fit. In einem Interview sagt sie, in fast jedem Raum sei sie die älteste Person. Es sei denn, sie sei in einem Altenheim.
T-Rex Leder, schon mal gehört? Das polnische Modelabel Enfant Levé behauptet allen Ernstes, Taschen aus Dinosaurierleder im Sortiment zu haben. Möglich geworden sei das durch die Kooperation mit dem Artist Zoo Museum in Amsterdam. Das hat nämlich nach eigener Aussage im Labor DNA von einem Tyrannosaurus Rex reaktivieren können. Die stammt wiederum von einem vor 20 Jahren im US-Bundesstaat Montana entdeckten T-Rex-Skelett. Das ist natürlich eine sehr wilde Geschichte. Geschichte, erinnert an Jurassic Park im Kino. Modisch natürlich auch ein echter Hinhörer bzw. Hingucker. Aber die Frage ist natürlich, ob diese Geschichte stimmt. Und das besprechen wir jetzt mit Jana Weiß, Professorin für Modejournalismus in Berlin. Hallo und willkommen.
Hallo.
Ja, also jetzt klär uns mal auf, ist dieses Fossilleder eigentlich nur ein PR-Gag, um Besucher ins Museum zu locken bzw. in die Läden, oder stimmt das?
Naja, also die Vermutung ist schon naheliegend. Zumindest werden ja diese Handtaschen in dem Artes-Museum auch neben einem riesigen T-Rex-Skelett aus der eigenen Sammlung präsentiert. Expertinnen sind außerdem der Meinung, dass diese angeblich Millionen von Jahren alten T-Rex-DNA gar nicht dazu geeignet ist, da wirklich etwas nachzuzüchten. Ich finde es aber vor allem auch lustig, dass hier so zwei völlig verschiedene Wahrnehmungsmuster aufeinanderprallen. Einmal so die pedantischen Naturwissenschaften, die eben alles so ganz genau wissen wollen, und dann die Glitzerwelt der Mode, die ja auch Träume und Fantasien verkauft. Ganz ausschließen lässt es sich wiederum auch nicht, dass vielleicht zumindest ein T-Rex-Anteil in diesem Leder enthalten ist. Was ich noch wichtig finde, ist, dass diese ganze Aktion eben Licht auf ein wichtiges Thema wirft. Ja, also herkömmliches Leder ist ja ein Nebenprodukt der Fleischindustrie. Immer mehr Menschen lehnen diese Form von Massentierhaltung ab. Deswegen sucht die Modeindustrie eben auch ganz stark nach veganen Lederalternativen.
Mhm. Man kennt das ja auch aus vom Fleischessen, dass man da ja auch versucht, Fleisch möglicherweise zu züchten. Aber wenn wir jetzt annehmen, dieses Experiment wäre tatsächlich geglückt mit dem Dinosaurier, dann wäre das ja zwar Bioleder aus dem Labor, aber eben auch gar nicht vegan, oder?
Das stimmt. Das ist gezüchtetes Bioleder, aber immerhin kommen solche Lederalternativen eben ohne Tierleid aus und sind auch nachhaltiger als zum Beispiel herkömmliches Kunstleder, die ja häufig wieder auf fossilen Rohstoffen basieren. Und solche gezüchteten Bioleder können eben auch auf die immensen Wasserverbrauch und die großen Flächen verzichten, die für Massentierhaltung benötigt werden, und reduzieren deswegen auch die Treibhausgase.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass Bioleder, das eben vielleicht ja jetzt nicht aus Dinosaurier-DNA standardmäßig, aber vielleicht von Kühen und Schweinen stammt, dass sich das eben am Markt durchsetzt?
Na, im Moment stecken diese ganzen Projekte noch so in den Kinderschuhen und deswegen sind diese Bioleder-Alternativen auch noch sehr teuer. Aber in dem Maße, wie natürlich die Nachfrage steigt und eben mehr produziert wird, würden dann die Preise auch sinken. Nach meiner Einschätzung würde ich aber trotzdem meinen, dass solche Bioleder überwiegend eine doch recht wohlhabende urbane Kundschaft ansprechen, die eben auch einen hohen Distinktionsbedarf haben. Eben solche Leute, die dann auch ihren Wocheneinkauf im Bio-Supermarkt erledigen würden, wo die Preise ja auch höher sind als beim Discounter nebenan.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, gibt es Lederalternativen, die man sich ja zu einem günstigeren Preis kaufen kann, wenn man aber trotzdem nicht die Tierhaltung, so wie sie im Moment immer noch geschieht, unterstützen möchte?
Ja, also es wird halt viel geforscht im Moment. Sehr spannend sind auch so biologisch abbaubare Lederalternativen, zum Beispiel Myzel. Das ist so eine Faser, die auf dem unterirdischen Wurzelgeflecht von Pilzen beruht. Das kann man dann kompostieren nach dem Gebrauch. Auch in der High Fashion wird daran geforscht. Gucci zum Beispiel hat so eine eigene pflanzenbasierte Lederalternative unter dem Namen Demetra entwickelt. Was aber günstiger ist, auf jeden Fall, ist einfach vorhandenes Leder zu recyceln. In Berlin gibt es zum Beispiel das Label Haderlump, die ausschließlich mit solchen recycelten Materialien arbeiten, das durchaus auf Couture-Niveau. Es gibt aber auch viele kleine Label, die einfach aus alten Lederjacken zum Beispiel neue Taschen nähen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses polnische Label Enfant Levé schauen, wie avantgardistisch sind die oder wie nachhaltig sonst?
Ja, also das ist schon, kann man sagen, ein avantgardistisches Label, die halt insgesamt für so neue und innovative Modeprodukte werben. Das sind natürlich ganz, ganz kleine Auflagen für Leute, die eben, wie gesagt, sich dafür interessieren, sehr modeaffin sind, hohen Distinktionsbedarf haben. Grundsätzlich würde ich immer sagen, solche kleinen Label und kreative DesignerInnen zu unterstützen, ist auf jeden Fall immer was Gutes.
Und die Dino-Tasche, sieht die gut aus? Würdest du dir die kaufen?
Ich persönlich, ob ich mir sie kaufen würde, naja, vielleicht stellt das Museum mir eine zur Verfügung, dann würde ich sie doch mal tragen, auf jeden Fall.
Wurde man bestimmt drauf angesprochen auf der Straße, sogenanntes T-Rex-Leder, was es ansonsten auch in der Modeindustrie inzwischen an Tierleder-Alternativen gibt. Darüber Modeprofessorin Jana Weiß, vielen Dank.
Sehr gerne.
Staatsbürger in Uniform führen ein Doppelleben. Sie sind als Privatmenschen genauso betroffen wie alle anderen von politischen oder auch rechtlichen Entscheidungen, müssen die aber dann durchsetzen, weil sie sich ja dazu verpflichtet haben. Polizisten und Soldaten sind das in erster Linie, aber auch durchaus Richterinnen oder Staatsanwälte. Der Fotograf Jan Kraus hat dieses Spannungsfeld mit der Kamera eingefangen. Kommende Woche erscheint sein Fotoband in Uniform. Hallo und willkommen im Studio. Hallo.
Danke, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Jan Kraus, Sie haben Uniformträger in Ihren Wohnungen fotografiert. Männer und Frauen sind das. Die tragen im privaten Kontext da ihre Amtstracht, mit Ausnahme der Schuhe. Die sind nämlich tatsächlich privat, auch in der Wohnung. Einige sind sogar barfuß. Also was soll uns diese Komposition zeigen?
Ich fand das Spannungsfeld gut. Also man hat die Uniform, im öffentlichen Raum sieht man Menschen in Uniform und sieht den Staat. Wenn ich die in die private Wohnung stelle, bricht das sozusagen, dieses Bild, und ich sehe die Privatperson oder man sieht eben beides. Und das mit den Schuhen hat sich mehr oder weniger im Verlauf zufällig ergeben, war aber sehr passend und ist so ein Blickfänger auch.
Genau, also man stellt sich jemanden in seiner Privatwohnung vor, eben möglicherweise ohne Schuhe oder mit privaten Schuhen, und hat dann diese ja doch eher starre Kluft an, diese Uniform. Das wirkt teilweise inszeniert, teilweise steif. Also so richtig locker sind die Leute ja nicht und sie lächeln auch selten, ist mir aufgefallen. Wie kommt das?
Das mit dem Lächeln ist eine Ansage. Also ich habe gesagt, dass man in dem Fall, in dem Kontext, dass es besser ist, nicht zu lächeln. Sonst ein Lächeln hat oft in der Fotografie so ein Schnappschuss-Feeling. Und deswegen war die Ansage einmal nicht lächeln, und dann war es eine visuelle Entscheidung, das kompositorisch immer sozusagen mit einem Weitwinkel 35 mm die Leute aber in ihrem privaten Raum zu zeigen. Und so hat es zwar eine Statik, aber ich finde trotzdem auch eine Dynamik eben zwischen dem Privaten und dem Offiziellen, dem Amt.
Ja, also einerseits würde ich sagen, sind die Bilder ähnlich, also eine Soldatin in ihrer Küche, ein Polizist am Bücherregal lehnend, alle mit ernsten Mienen, stolz und konzentriert würde ich es nennen. Andererseits sind diese Uniformträger eben sehr unterschiedlich, also viele haben Migrationshintergrund, teilweise ist die Familie auch dabei oder der Partner oder der Hund. Warum diese bewusst gewählte Diversität?
Die hat sich einerseits so ergeben durch die Leute, die sich bereit erklärt haben, da mitzuwirken. Gleichzeitig ist jeder Uniformträger auch Staatsbürger, und das ist eine Gesellschaft, und diese Gesellschaft repräsentiert sich gewissermaßen auch im Amt. Nicht 1:1, also im Sinne von prozentualen Anteilen, aber mir war es wichtig, das zu zeigen, dass eben die meisten Menschen oder die Gesellschaft divers ist und das sich auch im Amt spiegeln kann.
Also ich musste da in dem Moment daran denken, dass wenn sie ihre Uniform tragen, dann ziehen diese Menschen sozusagen an einem Strang. Wenn sie sie ausziehen, dann verschiebt sich ja die Wahrnehmung, oder?
Alle haben eine private Meinung, das kann man sicherlich sagen. Und da muss die private Meinung zumindest hinter den gesetzlichen Vorgaben zurücktreten.
Ja, und wenn sie mit denen gesprochen haben, hadern die auch vielleicht teilweise mit dieser Rolle?
Unterschiedlich. Also es gibt sicherlich einige oder eigentlich alle mit Migrationshintergrund haben gesagt, dass natürlich mit der Stadtbildaussage von Herrn Merz nicht sehr glücklich waren. Und die viele getroffen hat. So mancher sagt auch, ich bin bei der Bundeswehr, ich diene 20 Jahre diesem Land und ich erfahre trotzdem Alltag Rassismus. Was soll ich machen? Was soll ich noch tun? Wie werde ich anerkannt? Wann werde ich anerkannt?
Aber es ist ja auch nicht nur Rassismus, sondern auch einfach Wut gegen Behörden, gegen Staatsrepräsentanten, oder?
Das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich glaube, Juristen, Juristinnen erfahren das nicht so doll. Polizisten ganz sicher. Das ist auch was ich in dem Projekt gelernt habe, dass es natürlich ein extremer Stressfaktor ist und schwierig ist, aber es ist auch der Beruf, den die Leute gewählt haben. Das steht ja auch so ein bisschen hinter dem Projekt, dass einerseits wollte ich Staatlichkeit visualisieren und habe mich gefragt, wie kann ich das machen, aber andererseits hat mich auch einfach interessiert, wer geht zur Bundeswehr, wer geht zur Polizei, wer wird Juristin. Da habe ich vielleicht noch ein paar mehr Überschneidungspunkte mit den Juristinnen, da kenne ich mehr. Sonst hat die Arbeit angefangen, dass ich jemanden gefragt habe, der einzige Person, die ich kannte, bei der Bundeswehr war. Und so kam das ins Rollen.
Und gibt es da ein bestimmtes Muster, wer da hingeht?
Also das ist natürlich jetzt soziologisch, will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass für manche Berufe, also Polizei und Bundeswehr, ein gewisser Chorgeist, manchmal tatsächlich ja Familienersatz auch eine große Rolle spielt. Also dass Leute tatsächlich aus nicht so einfachen Umfeldern kommen und dort dann eine Zugehörigkeit auch suchen.
Ja, und wie offen war man zum Beispiel bei der Bundeswehr oder bei der Polizei für das Projekt?
Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also der Anfang war sehr schwierig, da reinzukommen. Ich habe dann tatsächlich über LinkedIn, über Instagram, teilweise sind die Bundeswehr-Händel das weitaus freizügiger. Die Polizei tut sich sehr schwer. Mhm. Polizei, also Polizistinnen, Polizisten zu finden, war eigentlich am schwierigsten. Am Schluss des Projekts haben sich Bundeswehrangehörige bei mir gemeldet. Juristen waren immer so ein bisschen indifferent. Da waren es vor allem junge Leute, die schon Social Media Kontakt hatten. Die so waren, ja, ich habe Bock, da mitzumachen. Und Ältere waren so, warum soll ich das machen? So, Bundeswehr war ein bisschen, die suchen auch in einer gewissen Weise eine Sichtbarkeit. Und Polizei hat eigentlich Angst, dass da irgendwas Falsches, die haben keine Schuhe an, Hilfe.
Also man braucht ja Rekruten, ne? Das ist ja Fakt.
Das ist sicherlich richtig, ja. Mhm.
Also es sind ja auch Menschen mit sehr besonderen Biografien dabei. Annika Schröder zum Beispiel war als Soldatin in Afghanistan und leidet heute noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ich würde nicht direkt sagen, man sieht das in ihrem Gesicht, aber man kann es doch erahnen. Wie sind Sie auf sie gekommen?
Über Instagram? Nee, über eine Empfehlung tatsächlich von einer anderen Soldatin. Und Annika ist auf jeden Fall ein sehr spezielles Beispiel. Also einerseits, weil sie auch auf dem Cover von dem Buch ist, andererseits, weil ihre Geschichte sehr speziell ist. Und sie eben 15 Jahre für eine Anerkennung ihrer posttraumatischen Belastungsstörung kämpfen musste. Und an ihrem Beispiel lassen sich halt viele Spannungsfelder aufmachen.
Wie hat sie auf Sie gewirkt bei diesem Fotoshooting und bei dem Gespräch?
Zu dem Zeitpunkt ging es ihr, glaube ich, oder ging es ihr ganz gut. Sie war auch später auf einer Ausstellung von mir und ich war sehr froh, dass sie das gemacht hat, weil sie eben in großen Menschenmengen eher Probleme hat, da sich zu bewegen. Und deswegen fand ich das super, dass sie gekommen ist. An sich würde ich sagen, dass sie als sehr lebensfreudiger Mensch damals zur Bundeswehr gegangen ist und durch ihre Erfahrung ganz klar eine Beeinträchtigung heute hat.
Ja, und wie steht die zu dem Produkt, dass sie dann da eben so zu sehen ist in diesem Band?
Die feiert's. Also Annika ist die jeden Post, alles, sich freut, wenn das eine Aufmerksamkeit erlangt. Interessanterweise Annika auch die als einzige, oder nicht als einzige, aber einer der wenigen darauf bestanden hat, dass die Uniform korrekt mit Schuhen getragen wird, wobei sie ja gleichzeitig, sag ich mal, sehr schwierige Erfahrungen mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber gemacht hat.
Mm-hmm. Und die anderen, was haben die gesagt? Also sind die alle damit zufrieden und was für Reaktionen gab es vielleicht auch auf die Bilder?
Na, alle haben mir nochmal eine Freigabe gegeben. Also ich habe das natürlich immer im Vorfeld abgesprochen. Ich habe meistens angerufen, dann haben wir uns irgendwann getroffen und dann bin ich da sozusagen zu denen nach Hause gekommen. Und daher wussten die Leute, auf was sie sich einlassen. Ich habe da sehr offen kommuniziert, auch im Sinne von, was damit passiert, dass ich im Idealfall ein Buch machen will, dass ich nicht immer kontrollieren kann, was auf Social Media gepostet wird, weil wenn ich das zum Beispiel an ein Festival schicke oder an irgendeine öffentliche Institution oder eine Zeitung, sagen wir mal, dann kann ich nicht immer sagen, wer das alles sieht. Also da war ich sehr transparent.
Und ich habe zumindest gelesen, dass es auch negative Kommentare gibt, aber warum eigentlich? Also
das ist ein spannendes Beispiel, weil das war relativ am Anfang, da habe ich auch versucht, noch eine gewisse Öffentlichkeit zu kriegen, dass das auch als Projekt ernst genommen wird. Und da habe ich von einer Soldatin und ihrem Ehemann Bilder gemacht. Und sie ist eine Presseoffizierin und die ist auch sehr aktiv auf LinkedIn und auch auf Instagram. Und dann habe ich dieses Foto gemacht von diesem Ehepaar und die hatten beide keine Schuhe an. Sie hat das auf LinkedIn gepostet, eigentlich als Gefallen für mich, weil ich sagte, hey, kannst du das machen? Vielleicht finde ich so, das gibt dem Projekt mehr Legitimität und ich finde irgendwie noch weitere Leute, die mitmachen wollen. Und daraufhin gab es, ich weiß nicht, ob ich das als Shitstorm bezeichnen kann, aber die hat so viele negative Kommentare bekommen aufgrund dessen, dass sie keine Schuhe anhatte und wirklich ausfällig, frauenfeindlich. Auch, interessanterweise wurde auch nur sie angegriffen, nicht ihr Mann. Mhm. Und dann wurde ihr praktisch sofort jegliche Kompetenz abgesprochen von Leuten mit Klarnamen, Doktor, irgendwie sonst was auf LinkedIn. Und davon war ich sehr überrascht und sie war nicht so überrascht. Sie kannte das schon.
Also immer seltsamer, wie Leute dann auf sowas reagieren und sich vor allen Dingen berufen fühlen, da auch drauf zu reagieren. Vielleicht, wenn sie jetzt in so vielen Wohnungen waren von Leuten, die in Uniform ihren Beruf ausüben, würden sie sagen, dass bestimmte Beamtengruppen in bestimmten Wohnungen wohnen?
Also ich möchte nicht pauschalisieren, aber die Arbeit wird auch in der Ausstellung präsentiert in 2-3 Reihen A6 Bildern und dann kann man dann nochmal besser Vergleiche ziehen. Im Buch kann man das sicherlich auch. Interessanterweise tendieren Polizistinnen dazu, Tische mit Stahl, schwarzen Stahlbeinen zu haben. Und dann könnte man natürlich jetzt noch eine andere Ebene aufmachen, dass zum Beispiel Anwälte oder Staatsanwälte, RichterInnen oftmals in größeren Wohnungen wohnen. Das hängt sicherlich auch mit den Einkommen zusammen. Da kann man einiges. Oder vielleicht noch ein Beispiel, dass irgendwie eine Polizistin in München dann halt in einer Einzimmerwohnung wohnt, weil sie sich die Mietpreise in München Innenstadt nicht mehr leisten kann. Also das ist ja auch was gesellschaftlich betrifft, ganz viele der Probleme, die der Bürger hat, natürlich auch die Leute in Uniform, die sind auch Bürger.
Also vielschichtige Momente dort zu untersuchen in diesem Fotoband in Uniform, der erscheint am 27. Mai, 96 Seiten, Kettler Verlag, 35 Euro. Und das war der Fotograf Jan Kraus hier bei uns im Kompressor. Herzlichen Dank für diese Einblicke.
Vielen, vielen Dank.
Marseille ist bekannt für seine sozialen Brennpunkte. In der Corona-Zeit hat sich die Perspektivlosigkeit in der Stadt nochmal verschärft. Jobs brachen weg, Treffpunkte wurden geschlossen. So ging es auch einem Fastfood-Tempel am nördlichen Rand der Stadt. Doch als das Unternehmen dann den Laden tatsächlich schließen wollte, organisierte einer der Mitarbeiter Widerstand dagegen. Und daraus entstand am Ende eine Mischung aus Schnellrestaurant, Kulturzentrum und Integrationsprojekt. Caroline Düller war für uns dort.
Auf die etwas rostige Rutsche hat jemand einen Drachen und eine Rakete gemalt. Die blaue und rosa Farbe der Steinmauern blättert hier und da ab. Aber die Energie des Ortes ist spürbar, sobald man die Terrasse des Après-M betritt.
Bonjour, je m'appelle Kamel Guémary.
Kamel Guémary empfängt in seiner Heterotopie, wie er das Après-M nennt. Der Philosoph Michel Foucault hat damit abgrenzbare Räume bezeichnet, die außerhalb allgemeiner gesellschaftlicher Normen ticken und funktionieren.
L'un des fondateurs du monde d'après, comment on souhaiterait le voir, le réaliser, et à travers une hétérotopie. Donc, bienvenue à l'Après-M.
Fast eine halbe Stunde redet er ohne Pause über den ehemaligen McDonald's, der heute Après-M heißt.
Moi, quand je suis rentré, j'avais 16 ans et demi, en 98, j'ai réalisé une partie de mon rêve.
Als ich 1998 hier angefangen habe, war ich 16 Jahre alt und habe mir einen Teil meines Traums erfüllt. Den Kühlschrank meiner Mutter zu füllen mit meinem ersten Gehalt. Für mich war das, wow, ich arbeite jetzt und versuche, unsere Lebensbedingungen zu verbessern. Obwohl ich erst 16 war und früh die Schule geschmissen habe. Hier habe ich eine zweite Familie gefunden, die mir beigebracht hat, im Team zu arbeiten, dank der ich wieder Vertrauen zu mir selbst gewonnen habe. Und das ist sehr wichtig. Kamel stieg vom Hilfsarbeiter zum Filialmanager auf und wurde Gewerkschafter, um bessere Arbeitsbedingungen für seine Kollegen rauszuholen. McDonald's-Mitarbeitende auch in anderen Städten in Frankreich zogen mit. Nach jahrelanger Auseinandersetzung machte McDonald's schließlich 2019 seine Filiale dicht. Doch Kamel und seine Mitstreiter weigerten sich zu gehen. Als während des Covid-Lockdowns plötzlich viele Menschen vom einen auf den anderen Tag ohne Einkommen dastanden, wurde aus dem ehemaligen Fastfood-Tempel eine Verteilstelle für Lebensmittelspenden.
Donc à travers le Covid, il y a eu ce fameux 2019 liquidation.
Nachdem die Filiale 2019 abgewickelt wurde, war ich der Einzige, der noch die Schlüssel hatte. Während der Pandemie habe ich mit anderen Angestellten und Bewohnern aus dem Viertel wieder aufgemacht. Viele Menschen hatten einen leeren Kühlschrank. Obdachlose wurden von der Straße oder aus Geschäften weggetrieben. Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus wussten auch nicht mehr, wie sie sich ernähren, wie sie klarkommen sollten. So sind wir zu einer der größten Verteilplattformen für Nahrungsmittel im gesamten Département Bouches-du-Rhône geworden.
Donc on était l'une des plus grosses plateformes de distribution alimentaire.
Heute ist das Après-M eine Mischung aus Schnellrestaurant, Kulturzentrum und Sozialprojekt, das den Jugendlichen aus dem Viertel neue Chancen eröffnen soll. Hinter dem ehemaligen Drive-In, in einer Art Nebengebäude aus Baucontainern mit einer kleinen Küche, wird gekocht, geschnippelt, diskutiert. Der Geruch nach Thunfisch und gekochten Eiern liegt in der Luft. Als Vorspeise gibt's Nudelsalat, dazu ein Sandwich. Als Snack gibt's Madeleines und Obst zum Nachtisch.
Des Madeleines, si je dis pas n'importe quoi. Et en guise de dessert, on a des fruits.
Sagt Jasmine Bourregat von der Organisation Solicité. Sie und ihre Mitstreiter bereiten gerade Mahlzeiten für Obdachlose vor, die sie am Abend verteilen wollen und können dafür die Räume des Après-M nutzen. Kamels Projekt ist eine Art Knotenpunkt geworden. Es hat viele Organisationen aus Marseille zusammengebracht. Das ist über die Essensausgabetour entstanden, die wir heute Abend planen. Sie haben uns dafür ihre Räume zur Verfügung gestellt. Wir hatten auch viel von Après-M gehört. Was sie machen, ist sehr interessant. Die Arbeit mit den Jugendlichen, die Wiedereingliederung in den Job, aber auch das Verteilen der Essenspakete. Aber die Verbindung ist wirklich durch unsere konkrete Aktion hier entstanden. Wir freuen uns, mit ihnen zu arbeiten.
Et voilà, on est content de travailler avec eux.
Es liegt zugegeben viel Pathos in der Aussage, dass Kamel Guémary mit dem Après-M ein Symbol des Kapitalismus ins Gegenteil verwandelt hat. Er selbst muss schmunzeln, wenn andere es so ausdrücken.
Et nous, on a juste simplement pratiqué l'art de la lutte.
Wir haben uns in der Kunst des Kämpfens geübt und unseren Kampf künstlerisch umgesetzt. Schauen Sie nur die Farben. Das hier ist ein symbolischer Ort und wir haben ihn dank der Farben verwandelt. Aus dem D haben wir ein P gemacht, aus dem N ein R, aus dem A ein E. Und so haben wir das Après-M geschaffen. Vielleicht mag diese konkrete Utopie von außen etwas angekratzt aussehen. Mit den etwas ausgeblichenen Farben und dem leicht bröckelnden Putz. Im Innern ist das Après-M und das, wofür Kamel Guimaris Projekt steht, vollkommen intakt.